Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Gesunde Ernährung ist kein Luxus. Sie kann Leben verlängern und sogar Leben retten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Genau, gesunde Ernährung ist kein Luxus. Das Problem dabei, wie soll man bei all den Infos zu gesunder Ernährung auf die richtigen setzen? Wem kann man vertrauen? Welcher Ernährungstrend stimmt denn nun? Es sind die großen Fragen, wie kann man gesund essen? Oder auch essen, um gesund zu bleiben, sich gesund essen. Die Epidemiologin Dr. Karin Michels geht genau diesen Fragen auf den Grund und vor allem stellt sie ganz kompakt und klar dar, was sich heute wissenschaftlich gesichert über den Zusammenhang zwischen unserer Ernährung und unserer Gesundheit sagen lässt und was vielleicht noch nicht. Und genau darum geht es jetzt auch in dieser Folge, denn sie ist bei mir. Hallo, liebe Karin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, wir wollen vor allem ja über die vielen Ernährungstrends auch sprechen, denn sie gleichen mittlerweile einem wirklich undurchsichtigen Dschungel. Man muss ja wirklich nur irgendwie, wenn man in so einer Bubble ist, durch Social Media scrollen und immer wieder tauchen ähnliche, aber auch teilweise sehr widersprüchliche Aussagen auf. Wie sieht denn so ein typischer Tag auf deinem Speiseplan aus?
Ja, ich fange morgens an in der Regel mit einem Müsli mit viel frischem Obst und Nüssen. Mittags esse ich gerne eine große Salatplatte mit verschiedenen Salaten und gerne auch ein paar Hülsenfrüchte dabei, also Kichererbsen oder Bohnen oder Linsen, um den Proteinbedarf abzudecken. Und abends esse ich häufig ein Vollkornbrot oder Vollkornbrötchen mit entweder Hummus oder Avocado.
Mhm. Das heißt, da ist jetzt aber eigentlich so erstmal gar keine warme Mahlzeit dabei.
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass ich selber gar nicht so gerne koche und auch nicht so viel Zeit habe. Und mir reicht das auch, ab und zu mal eine warme Mahlzeit zu essen. Ich esse definitiv nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit. Ich habe da nichts dagegen und habe auch keine Empfehlungen jetzt dagegen. Da ist nichts falsch dran. Aber für mich persönlich passt es einfach auch vom Zeitaufwand her und auch geschmacklich und natürlich auch vom Gesundheitswert, mich auf diese Mahlzeiten, die sehr schnell zubereitet sind, zu fokussieren.
Okay, das heißt aber eigentlich jetzt auch gesundheitlich ist es jetzt gar nicht so zwingend nötig, dass man warm isst, oder? Weil man kennt das ja schon, so eine warme Mahlzeit am Tag, die muss doch sein.
Nein, unbedingt gar nicht. Also das kann man machen, wie gesagt. Ich würde da nichts dagegen sagen, aber man braucht durchaus keine warme Mahlzeit. Und für uns ist es ja häufig auch ein Zeitfaktor. Ja, haben wir die Möglichkeit, in einer Kantine oder irgendwo in einem anderen Restaurant zu essen oder auch nicht? Wir bereiten unsere Mahlzeiten oft nicht mehr selber zu, weil wir ja bei der Arbeit sind tagsüber und abends haben wir nicht so viel Zeit und Energie. Deswegen reicht die Energie vielleicht oder auch die Zeit nicht mehr zum Kochen. Und deswegen muss das auch durchaus nicht sein. Also aus gesundheitlicher Sicht muss man nicht eine warme Mahlzeit am Tag essen. Durchaus nicht.
Worauf achtest du denn dann eher so, wenn du deinen Tagesspeiseplan durchgehst?
Also zum einen, dass ich sehr viel Gemüse esse. Das deckt natürlich schon mal einen großen Teil des Kohlenhydratbedarfs ab. Zum anderen, dass ich gesunde Proteine und gesunde Fette zu mir nehme. Und deswegen esse ich viele Hülsenfrüchte und Nüsse. Die haben sehr gutes Eiweiß. Und die Nüsse decken ja auch einen guten Teil des Fettbedarfs ab und haben sehr gute Fette. Und meinen Salat mache ich sehr gerne an mit Leinöl. Und das ist ja auch so ziemlich das beste pflanzliche Öl, was wir zu uns nehmen können. Und damit habe ich natürlich auch gute Fette, die ich dann zu mir nehmen kann.
Wieso braucht man diese Bausteine so dringend? Also was macht das mit unserer Gesundheit, unserer körperlichen Gesundheit vor allem?
Also viele unserer Stoffwechselvorgänge im Körper hängen ja davon ab, was wir essen. Und wir konsumieren ungefähr 60% Kohlenhydrate, ungefähr 30-35% Fette und so ungefähr 15-20% Proteine. Und diese Verteilung ist auch ideal, um unseren Stoffwechsel optimal aufrechtzuerhalten. Natürlich sollten es gute Kohlenhydrate, gute Fette und gute Proteine sein.
Und wie definiert sich das? Also vielleicht kannst du da noch mal so ein paar Hinweise geben, was vielleicht auch zur Abgrenzung keine guten Kohlenhydrate, keine guten Proteine und keine guten Fette sind?
Also Kohlenhydrate, die nicht zu empfehlen sind, sind natürlich solche, die aus Weißmehl, aus gemahlenem Mehl und Zucker herrühren. Die wollen wir natürlich minimieren. Schlechte Fette sind insbesondere Transfettsäuren und gesättigte Fettsäuren. Und Proteine, ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind. Die Proteine aus tierischen Produkten durchaus nicht schlecht. Aber sie sind natürlich kombiniert mit anderen Stoffen, die unserer Gesundheit nicht zuträglich sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steak esse, habe ich jetzt auch einen hohen Anteil an Proteinen, die durchaus als gut einstufen würde. Aber ich habe natürlich auch die anderen negativen Aspekte des roten Fleisches, das ja zum Beispiel Dickdarmkrebs verursacht. Also deswegen empfehlen wir eben die pflanzlichen Proteine, weil die der Gesundheit insgesamt doch mehr zuträglich sind.
Okay. Apropos pflanzlich, und es gibt ja mittlerweile auch wirklich viele Alternativen, ne, die angeboten werden, weil ja auch die vegetarische oder sogar vegane Ernährung ja auch ein wirklicher Ernährungstrend ist. Wie stehst du denn so prinzipiell, wenn man wirklich sagt, okay, ich verzichte auf komplett alles Tierische auf meinem Speiseplan?
Also vegane Ernährung ist durchaus gesund, kann man empfehlen, aber es ist natürlich, ich sag mal, etwas restriktiv, also ein bisschen einseitig. Solange man darauf achtet, ausreichend Vitamine zu bekommen, ist das vollkommen okay. Und die Veganer wissen in der Regel, dass sie B12, das Vitamin B12 substituieren müssen über Supplemente. Das ist unbedingt notwendig, weil man B12 nur über tierische Produkte aufnehmen kann. Und wir brauchen das Vitamin B12 für unsere Nervenfunktionen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da keine Mangelerscheinungen haben. Aber das ist wirklich das einzige Vitamin oder der einzige Mikronährstoff, den man als Veganer nicht bekommt. Alles andere bekommt man. Da muss man eben auch ein bisschen aufpassen, dass man da ausreichend von den anderen Stoffen bekommt. Aber die Veganer beschäftigen sich in der Regel ja sehr mit ihrer Ernährung. Es gibt auch spezielle Supplemente für Veganer, die noch andere Stoffe haben außer B12, zum Beispiel Zink und vielleicht ein paar andere B-Vitamine. Das kann man natürlich sich auch überlegen, ob man als Veganer dann so ein Supplement zu sich nimmt. Aber insgesamt kann man sagen, dass die vegane Ernährung durchaus gesund ist.
Also was sind denn wirklich so ganz klar ernährungsbedingte Krankheiten in der Gesellschaft mittlerweile, die sich deiner Erfahrung nach am effektivsten durch eine Umstellung der Ernährung verhindern lassen?
Also das fängt natürlich an mit dem Übergewicht. Übergewicht selber ist jetzt keine Erkrankung, aber oft ein Ausgangspunkt für viele Erkrankungen. Daraus entsteht Diabetes zum Beispiel. Eine ganz wichtige Erkrankung, die sich zum großen Teil durch Ernährung, gesunde Ernährung vermeiden lassen würde. Und dann natürlich das Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vom Herzinfarkt zum Bluthochdruck, zum Schlaganfall. Alle diese Erkrankungen sind sehr stark mit der Ernährungsweise assoziiert. Also eine gesunde Ernährung kann sowohl Bluthochdruck als auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermeiden.
Okay, das heißt also tatsächlich auch schon in der Prävention ist das eben ein wichtiger Aspekt.
Genau, also wenn wir mal die Prävention als Ganzes betrachten, dann könnte man wirklich mit einer gesunden Lebensweise, jetzt nicht nur Ernährung, aber der gesamten gesunden Ernährungsführung, könnte man 95% von Übergewicht, 90% von Diabetes und 80% von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall vermeiden. Und das heißt, es liegt eigentlich in unserer Hand, uns gesund zu verhalten, ja, die Prävention zu betreiben und nicht erst darauf zu kommen, wenn es schon zu spät ist, wenn wir die Erkrankung schon haben. Auch dann kann man noch was erreichen, aber es ist natürlich wesentlich effektiver und für uns natürlich auch angenehmer, diese Erkrankungen vollständig zu vermeiden. Und es liegt zum großen Teil in unserer Hand.
Jetzt hast du ja gerade diese gesunde Lebensweise angesprochen. Ich nehme an, dass da dann zu eben auch gehört, dass so Faktoren wie ausreichend Bewegung, wenig Stress, guten Schlaf. Ist das das, was du meinst?
Genau, genau. Also das Wichtigste, was man überhaupt machen sollte, ist nicht rauchen. Ja. Rauchen ist der wichtigste Faktor, der unsere Gesundheit beeinträchtigt. Dann ein gesundes Körpergewicht zu behalten, wenigstens ein Minimum an körperlicher Bewegung. Das ist gar nicht so viel. 15 Minuten straff laufen um den Häuserblock oder ins Büro. Fahrradfahren reicht auch schon. Und dann eben die Ernährung. Natürlich macht auch Stressmanagement und ausreichend Schlaf noch einen Unterschied. Aber das sind schon mal die vier wichtigsten Pfeiler der Prävention sind wirklich nicht rauchen, gesundes Körpergewicht, etwas körperliche Bewegung und gesunde Ernährung. Das sind so die vier wichtigsten Pfeiler der Prävention.
Und innerhalb dieser vier Pfeiler, gibt es da nochmal eine Gewichtung? Also ist vielleicht jetzt Ernährung tatsächlich auch nochmal wichtiger als genügend Bewegung? Oder wie würdest du das so ausbalancieren?
Also das war jetzt eigentlich schon die Gewichtung. Am wichtigsten ist Rauchen, zweitens Übergewicht vermeiden, drittens auf die Bewegung achten und viertens die Ernährung.
Okay, also tatsächlich Ernährung auf Platz 4 erst.
Ja, aber noch vor Stressmanagement und Schlaf.
Ja, gut.
Also da gibt es natürlich noch zusätzliche Faktoren, was natürlich auch immer wichtig ist. Und das ist zum Teil auch ein bisschen mit dem Essverhalten jetzt assoziiert, was immer wieder gefunden wurde bei den Bewohnern der Blue Zones, also die, die sehr alt werden, manchmal über 100 Jahre alt werden, dass die Gemeinschaft sehr fördern und des sozialen Kontakte. Und das machen sie eben auch dadurch, dass sie alle immer zusammen essen. Ja, also Essen ist jetzt nicht nur reine, sagen wir mal, was esse ich, sondern auch wie esse ich, mit wem esse ich. Es ist natürlich auch ein sozialer Aspekt beim Essen, ja. Und der ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und gerade in diesen Blue Zones hat man sich überlegt, warum die Leute so alt werden und hat das auch untersucht und hat also in der Ernährung jetzt keinen Faktor gefunden, den die alle gemein haben, außer zwei Sachen. Zum einen, die essen zusammen und fördern den sozialen Kontakt. Und zum anderen, sie essen begrenzt, was die Kalorienzufuhr angeht. Also sie hören auf zu essen, wenn sie 80% satt sind. Das heißt, die haben natürlich auch kein Übergewicht. Ja, die essen nicht so viel, die essen kleinere Portionen. Und das ist sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Ernährung, dass wir nicht überessen. Ja, das Sättigungsgefühl setzt ja mit Verzögerung ein. Oft essen wir und fühlen uns nachher voll und überessen. Und das ist einfach auch, weil der Sättigungseffekt mit Verzögerung einsetzt. Und wenn wir hier ab und zu mal eine Pause machen und schauen, ob wir nicht eigentlich doch schon satt sind, kann man auch erreichen, dass man etwas weniger isst und damit natürlich sein Körpergewicht auch leichter halten kann.
Und tatsächlich ist ja auch ein großer Trend, um eben auch vor allem dieses zu viel Essen zu reduzieren, Intervallfasten. Wie stehst du denn dazu? Also, dass man jetzt vielleicht gar nicht bei der Mahlzeit selbst irgendwie weniger isst, sondern dass man aber wirklich das Essen auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt am Tag.
Ja, das ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, das muss jeder für sich allein entscheiden. Es gibt viele Leute, die sich damit sehr wohlfühlen. Und dann sollen die das durchaus machen. Ich habe da überhaupt nichts jetzt dagegen zu sagen. Ich würde aber darauf hinweisen, dass es keine wissenschaftlichen Daten gibt, die belegen, dass es unserer Gesundheit tatsächlich zuträglich ist, sodass man jedem raten würde, Intervallfasten zu machen. Nein, es gibt keine wissenschaftlichen Daten, die belegen, dass da wirklich ein gesundheitlicher Vorteil ist. Ja. Aber wie gesagt, also viele Leute fühlen sich einfach besser. Und ich meine, beim Essen kommt es natürlich auch darauf an, dass man sich wohlfühlt. Zum Beispiel, wann esse ich am liebsten? Das ist auch für die Intervallfaster ja so eine Frage. Lasse ich das Frühstück weg oder das Abendessen? Da muss man sich ja entscheiden. Und da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt Leute, die müssen unbedingt Frühstück haben und andere, die können morgens nichts essen. Ja. Und genauso ist es abends. Ja. Es gibt Leute, die unbedingt vorm Schlafen gehen was essen müssen, weil sie sonst nicht schlafen können. Es gibt aber auch Leute, ich zum Beispiel kann abends nicht so viel essen, weil ich dann schlecht schlafe und ich kann auch nicht so spät essen. Ja, man braucht ja die Energie eher tagsüber als nachts. Aber wie gesagt, da ist jeder anders. Und da gibt es jetzt auch keine verlässlichen Daten, dass das die Gesundheit definitiv beeinflusst, wann ich da jetzt esse und wie ich mir das aufteile. Ja. Auch da gibt es nochmal, was die Aufteilung angeht, gibt es ja auch noch individuelle Unterschiede. Es gibt ja Leute, die, also jetzt mal beim Intervallfasten würde ich ja wahrscheinlich nur zwei Mahlzeiten zu mir nehmen. Dann gibt es ja die klassischen drei Mahlzeiten am Tag. Dann gibt es aber auch Leute, die lieber viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilen. Ja, fünf Mahlzeiten oder sieben kleine Mahlzeiten mit Zwischenmahlzeiten. Da ist jeder wieder anders. Kein Konzept ist jetzt, sagen wir mal, wissenschaftlich gesichert besser oder schlechter. Wie gesagt, da muss man wirklich entscheiden, mit was man sich am wohlsten fühlt.
Mhm. Aber ich finde es spannend, dass es tatsächlich eigentlich gar keine Datenlage gibt, dass jetzt zum Beispiel Intervallfasten tatsächlich gesundheitsfördernd ist. Weil ich muss schon sagen, so in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, ist es häufig schon so, dass das als sehr belegt gilt. Was gibt es denn noch so vielleicht für fälschliche oder vielleicht sogar auch gefährliche Fakteninformationen in der Ernährungskommunikation, wo du sagen würdest, das ist tatsächlich aus deiner Sicht wichtig, dass man da aufklärt?
Also was ja auch noch ein Trend ist, ist zum Beispiel die Paleo-Diät, Paleo-Ernährung, Essen wie in der Steinzeit. Das war sicher für die Steinzeitmenschen okay und adäquat. Die haben sich ja den ganzen Tag damit beschäftigt, eigentlich Essen aufzutreiben, zu sammeln, zu jagen, irgendwie sich satt essen zu können, weil sie sich dabei natürlich wahnsinnig viel bewegt haben.
Mhm.
Ja.
Ja.
Für den sitzenden Menschen heute ist die Situation ja völlig anders. Wir sitzen den ganzen Tag vor dem PC. Jedenfalls die meisten von uns verbringen viel Zeit jeden Tag mit sitzender Tätigkeit. Und da sieht natürlich der Ernährungsbedarf jetzt ganz anders aus. Und die Paleo-Diät ist ja sehr, hat einen sehr hohen Prozentsatz oder Bestandteil an rotem Fleisch und Fleisch generell, was wahrscheinlich jetzt für uns nicht adäquat ist. Wie gesagt, das rote Fleisch insbesondere ist ja assoziiert mit Krebserkrankungen.
Hm.
Und die Paleo-Diät ist natürlich, sagen wir mal, eine Low-Carb-Diät, ja, sehr reich an Eiweiß. Und im Grunde genommen ist diese klassische Verteilung, die ich vorhin ja auch schon gesagt habe, ungefähr 55-60% Carbs und 30-35% Fette und 15-20% Proteine. Die ist eigentlich völlig okay. Ja, das ist so, was der Durchschnittsmensch isst und das ist auch völlig okay. Es kommt nur darauf an, dass die Qualität eben entsprechend ist. Also man muss jetzt nicht Low Carb unbedingt machen oder High Protein oder auch nicht Low Fat, sondern eben eher auf die Qualität achten. Und bei der Paleo-Diät ist es einfach zu viel Fleisch und Tiere, sehr, sehr viele tierische Produkte, die da konsumiert werden. Und ich halte das nicht für unsere Gesundheit zuträglich bei unserer Lebensweise.
Das stimmt. Der Paleo-Trend war ja vor allem in einem bestimmten Zeitraum, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr angesagt. Und im Zuge dessen ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber in der Paleo-Diät ist es ja auch, wo beispielsweise nur mit Kokosöl oder Kokosfett, Kokosmilch und Ghee, ne, also dieser geklärten Butter oder was das ist, gekocht werden soll. Und da gab es ja vor einigen Jahren auch eine Diskussion rund um Aussagen von dir zu Kokosöl. Wie gesund würdest du denn sagen, ist das von vielen so als Wundermittel verkaufte Öl tatsächlich oder auch Kokosfett, was ja viel als Alternative genutzt wird, ne, zu Butter?
Richtig, also die ganzen tropischen Öle, dazu gehört das Kokosöl, das Palmöl und das Palmkernelöl. Das sind ja, sagen wir mal, in der Natur vorkommende Öle, die aber bei Zimmertemperatur fest sind.
Mhm. Ja. Ja.
Deswegen werden, und die haben einen sehr hohen Rauchpunkt. Das heißt, die können verwendet werden zum Anbraten ohne Probleme. Ja. Und sie werden halt oft verwendet von der Industrie zum einen, um Sachen knusprig zu machen. Also wenn ich zum Beispiel einen Keks knusprig machen will, dann kann ich so ein Fett nehmen, weil das ja bei Zimmertemperatur hart ist. Ja.
Mhm.
Und sie werden oft verwendet, um andere Fette zu ersetzen. Also es gab ja vor einigen Jahren ganz besonders und ist eigentlich auch noch ein Trend, von den Transfettsäuren wegzukommen.
Mhm. Ja. Ja.
Und dann hat die Lebensmittelindustrie schon erkannt, dass der Verbraucher jetzt da sensibilisiert ist auf die Transfettsäuren. Und dann wurden eben viele Transfettsäuren mit gesättigten Fettsäuren ersetzt. Und das ist oftmals Palmöl, Palmkernelöl oder Kokosöl. Ja.
Mhm.
Und das Problem mit diesen tropischen Ölen ist, dass die einen sehr, sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren haben, über 90%. Und damit kommen sie gleich dem Schweineschmalz. Das heißt, wenn ich jetzt Kokosöl oder Palmöl oder Palmkernelöl zu mir nehme, nehme ich im Grunde genommen Schweineschmalz-ähnliche Öle zu mir oder Fette zu mir. Und dass der Schweineschmalz uns nicht zuträglich ist, das wissen wir ja eigentlich auch. Ja. Also diese gesättigten Fettsäuren sollte man möglichst vermeiden, weil sie einfach die Gefäßverkalkung, also die Arteriosklerose fördern. Und da kann man eben leider das Kokosöl nicht empfehlen, genau wie auch das Palmöl. Also ich schaue immer auf den Zutaten und wenn Palmöl draufsteht, dann versuche ich das zu vermeiden. Diese tropischen Öle machen natürlich auch den Geschmack von zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Schokolade, ja, wenn man die cremig machen will und da gibt man ein bisschen Palmöl dazu, dann zerschmelzt es auf der Zunge, ja.
Ja.
Und das will natürlich die Industrie fördern, weil der Verbraucher das gerne hat, wenn was auf der Zunge zerschmilzt, ja. Aber dann will man natürlich andererseits jetzt nicht das Palmöl konsumieren. Da muss man aufpassen, wenn man die Zutaten liest, das würde ich auch jedem Verbraucher raten, ein bisschen mehr Zeit im Supermarkt zu verbringen und auf die Inhaltsstoffe zu schauen. Da kann man doch sehr viel schon erkennen, was da an Zutaten drin ist und vielleicht solche Sachen wie tropische Fette und auch Geschmacksverstärker und Emulgatoren zu vermeiden, die Industrie natürlich gerne zusetzt, um Nahrungsmittel auch für die Verbraucher schmackhafter zu machen. Ja.
Mhm. Emulgatoren, was genau ist das?
Emulgatoren ist auch was dazu beiträgt, was auch immer ich da jetzt konsumiere, auf der Zunge zerschmelzen zu lassen oder einfach weicher zu gestalten im Geschmack. Ja.
Mhm.
Ist jetzt kein Geschmacksverstärker in dem Sinn, aber macht das Nahrungsmittel geschmeidiger im Geschmack. Von der Konsistenz, ah, okay. Ja, genau. Also fast jede Schokolade, nicht jede Schokolade, also, aber viele Schokoladen haben Emulgatoren, eben auch aus dem Grund, damit die auf der Zunge gut zerschmelzen, damit die schön weich sind im Geschmack. Ne?
Und was steht dann da drauf? Also worauf kann ich da achten?
Da steht einfach Emulgator drauf.
Ah, tatsächlich. Okay.
Ja, mit Emulgator, genau.
Muss ich wirklich mal drauf gucken.
Ja, ja. Also ich hab kürzlich mal die ganze Schokoladentheke durchgeguckt und war erschreckt, wie viele doch Emulgatoren haben. Also nicht alle. Ich habe dann welche gefunden, die keine hatten. Ja. War doch ein interessantes Experiment auch. Ja. Ich hatte das auch unterschätzt, wie viele Schokoladen doch Emulgatoren haben.
Ja, spannend, weil ich meine, mittlerweile sind wir ja vor allem auch, was so Palmöl angeht, ne, vor allem auch so auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt getrimmt, ne, dass man irgendwie weiß, das muss irgendwie Fairtrade beziehungsweise Palmöl ja halt einfach, das total fördert, dass eben Urwälder abgeholzt werden und so, aber dass das jetzt tatsächlich auch so gesundheitlich ja eigentlich totaler Mist ist, wenn ich das mal gut auf gut Deutsch sagen kann, weiß ich nicht, ob das so in den Köpfen drin ist.
Ja, deswegen betone ich das auch immer, weil Palmöl kann man ja auch leicht erkennen in der Inhaltsliste, ja, und dann kann man vielleicht das Produkt doch vermeiden. Und es gibt ja nun ausreichend gesunde Öle, die wirklich der Gesundheit zuträglich sind, allen voran das Leinöl, ja, aber auch das Rapsöl und das Olivenöl sind ja gesunde und auch geschmacklich eigentlich sehr gute Öle, die man, jeder hat da wieder eine andere Vorliebe. Auch das Walnussöl, viele Leute essen ja auch sehr gerne Walnussöl, ist auch sehr gutes Öl. Ja. Also es gibt da wirklich gute Öle, die gesund sind und geschmacklich wirklich ganz hervorragend sind.
Lass uns mal noch ein bisschen über den Fall sprechen, dass man jetzt vielleicht mit der Ernährung ein bisschen zu spät anfängt, das für seine Gesundheit zu nutzen. Ne? Also jetzt gar nicht so prophylaktisch daran geht, sondern was ist denn möglich, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, mit der Ernährung noch zu leisten, wenn ich eventuell bereits erkrankt bin.
Genau, also da kann man durchaus natürlich auch einiges erreichen. Es kommt natürlich auch auf die Erkrankung an. Was zum Beispiel sehr schnell auf eine Ernährungsumstellung anspricht, ist Bluthochdruck. Mhm. Und Bluthochdruck ist ja sehr, sehr, sehr wichtig, weil Bluthochdruck schon der erste Schritt ist zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowohl was Herzinfarkt als auch was Schlaganfall angeht. Und ein erhöhter Blutdruck ist oftmals verbunden mit einem zu hohen Salzkonsum. Ja.
Mhm. Okay.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Salz weglasse, dann kann sich der Blutdruck schon innerhalb von 1-2 Wochen verändern. Man sieht da also sehr schnelle Erfolge. Ja. Also leider ist das Salz natürlich in vielen Speisen versteckt, wo man gar nicht dran denkt, auch wenn man selber gar nicht zugibt. Zum Beispiel Brot hat erstaunlich viel Salz. Ja. Wenn ich also Brot jetzt beim Bäcker kaufe, hat das einen sehr hohen Salzgehalt. Das denkt man gar nicht so drüber nach. Ja,
ja, stimmt.
Und wenn ich ins Restaurant gehe, also ich selber habe überhaupt kein Salz im Haus. Ich verwende gar kein Salz. Wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, sind mir die Speisen in der Regel zu salzig, ja, weil ich mich schon an diesen salzfreien Geschmack so gewöhnt habe. Also in der Regel wird auch in vielen, sagen wir mal, Betriebsgaststätten wird leider zu viel Salz zugesetzt. Also wenn ich außerhalb esse und das nicht selber unter Kontrolle habe, weiß ich gar nicht, wie viel Salz drin ist, esse aber sehr viel Salz. Also wie gesagt, man kann ja mal probieren, wenn man die Möglichkeit hat, sich selber seine Mahlzeiten zuzubereiten, mal salzfrei zu essen. Und schauen, ob der Blutdruck dann sich verändert, ja. Und in der Regel spricht der Blutdruck sehr schnell darauf an.
Ja.
Das ist schon mal die eine Schiene, das wäre die Blutdrucksenkung über die Ernährung. Und was man auch noch erreichen kann, ist natürlich, wenn man Gefäßverkalkung hat, also Atherosklerose, dass man über die Ernährung auch die Atherosklerose zum Teil rückgängig machen kann. Das erfordert natürlich einen etwas strengeren Speiseplan als jetzt bei der Hypertonie, also beim Bluthochdruck nur das Salz wegzulassen. Aber auch die Atherosklerose kann zum Teil rückgängig gemacht werden und das ist natürlich eine gute Neuigkeit für Leute, die da bereits verengte Herzkranzgefäße haben und die Gefahr besteht, dass sie an einem Herzinfarkt erkranken.
Und wie sieht es jetzt mit dem roten Fleisch aus? Du hattest ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass das ja wirklich auch wissenschaftlich bewiesen eben krebsfördernd ist. Wie ist denn da die Studienlage, beziehungsweise kann man da dann noch was mit einer Ernährungsumstellung machen?
Genau, also.
Oder wie viel Fleisch sollte man überhaupt dann konsumieren?
Also die Weltgesundheitsorganisation hat nur 2 Nahrungsmittel als krebserregend eingestuft. Der eine ist Alkohol und der andere ist rotes Fleisch. Und die würden das nicht machen, wenn die Datenlage nicht ausreichend und eindeutig wäre. Und bei beiden, beim Alkohol und beim roten Fleisch, ist die Datenlage eben so, dass es wirklich wissenschaftlich belegt ist, dass hier Krebserkrankungen ganz eindeutig gefördert werden. Und beim roten Fleisch ist es hier der Dickdarmkrebs. Ja.
Mhm.
Und
okay.
Deswegen muss man wirklich sagen, das rote Fleisch so weit wie nur möglich zu reduzieren. Ja, das muss natürlich jeder wieder für sich selber entscheiden. Deswegen habe ich ja auch diese Ernährungsgerade, sagen wir mal, erfunden, ja, weil sich jeder darauf wiederfinden kann und selber entscheiden kann, inwieweit er in die richtige Richtung gehen möchte, wo er sich da wiederfinden möchte. Das heißt, für den einen heißt es vielleicht nur noch einmal in der Woche Fleisch, für den anderen heißt es vielleicht nur noch zweimal in der Woche Fleisch, für den anderen heißt es vielleicht gar kein rotes Fleisch mehr.
Mhm.
Und das muss jeder.
Ganz kurz nur, ja. Rotes Fleisch ist dann auch Schweinefleisch oder also Schweinefleisch, Rindfleisch
und Lamm.
Lamm.
Genau.
Mhm. Okay.
Ja.
Also alles eigentlich außer Geflügel und Fisch.
Genau.
Okay.
Und da hat natürlich jeder Vorlieben und sagt, so weit will ich gehen, ja. Aber wenn man wegkommt, jeden Tag rotes Fleisch zu essen, dann hat man auch schon was erreicht, ja. So, das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker, ja. Der Teller besteht aus einem Stück Fleisch, aus einem Gemüseanteil und aus einem Kohlenhydratanteil. Und so bei der Großmutter oder bei der Mutter war es früher tatsächlich noch so, dass da immer ein Stück Fleisch lag, ja. Das hat sich ja Gott sei Dank viel gewandelt, aber wenn man eben es schafft, ganz auf rotes Fleisch zu verzichten, wäre das natürlich optimal für die Darmgesundheit.
Okay, das heißt also eigentlich gibt uns das rote Fleisch jetzt auch nichts Wichtiges, was wir brauchen, sondern man könnte im besten Fall das wirklich einfach streichen.
Absolut.
Mhm. Ja, das ist ja schon mal gut, das auch so deutlich irgendwie auszusprechen. Du hast jetzt gerade schon davon erzählt, im März ist ja dein neues Buch, die Ernährungsgerade, erschienen, die du erfunden hast. So, was kannst du knapp erzählen, was genau diese Ernährungsgerade beinhaltet?
Genau, also die Ernährungsgerade ist einfach eine Gerade mit zwei Polen oder zwei Enden. An einem Ende ist die ganz gesunde Ernährung und auf dem anderen Ende der Verteilungskurve ist die ganz ungesunde Ernährungsweise. Und da kann sich jeder wiederfinden auf dieser Gerade. Irgendwo zwischen diesen zwei extremen Polen wird man liegen. Und dann kann man sich überlegen, wo möchte ich denn jetzt hin? Ja.
Mhm.
Natürlich möchte man immer in die richtige Richtung gehen und sich besser ernähren. Aber jeder kleine Schritt in die richtige Richtung verbessert schon meine Gesundheit. Das heißt, ich muss nicht gleich von einem Ende zum anderen gehen. Man kann das ja schrittchenweise angehen. Man kann auch sehen, wie man damit zurechtkommt erstmal. Ja, wie gesagt, die Ernährung etwas umstellen, einen Schritt gehen, zwei Schritte gehen. Man soll sich da nicht gleich überfordern und die Ernährung drastisch umstellen. Außer natürlich, man ist in der Situation, wo man zum Beispiel seine Arteriosklerose rückgängig machen will. Dann muss man natürlich größere Schritte nehmen. Aber es hängt natürlich auch vom Gesundheitszustand ab, wie viele Schritte man gehen will. Ja. Aber wie gesagt, jeder Schritt macht da einen Unterschied. Und es war mir wichtig aufzuzeigen, dass eben jeder Schritt in die richtige Richtung einen Unterschied, was die Gesundheit angeht, macht. Und dass man jetzt nicht sich gleich von einem Ende ins andere bewegen muss, um da einen Gesundheitseffekt zu erreichen.
Mhm. Was mich dahingehend noch interessiert hat, was war so für dich die Hauptmotivation, tatsächlich dieses Buch zu schreiben und auch diese Ernährungsgerade nochmal klar zu formulieren im Hinblick auf ja wirklich eine Vielzahl an Ratgebern zur Ernährung? Also es gibt ja wirklich wahnsinnig viel gerade auf dem Markt und auch unterschiedlichste Ernährungsformeln. Warum würdest du sagen, war das trotzdem wichtig oder neu auch so eine Ernährungsgerade zu formulieren?
Genau, weil natürlich für den interessierten Verbraucher es sehr schwierig ist, sich in diesem Ernährungsirrgarten auszukennen oder sich durch diesen Ernährungsirrgarten zu leiten. Deswegen habe ich eben beschlossen, dass ich meine ganze Erfahrung in dieses Buch einbringen lasse. Das ist ja mein Lebenswerk. Ich habe mich jetzt 4 Jahrzehnte auf wissenschaftlicher Basis mit gesunder Ernährung beschäftigt und möchte dem Verbraucher eben eine Hilfestellung geben, damit er sich in diesem Ernährungsirrgarten zurechtfinden kann. Es strömen ja so viele Informationen auf uns ein, aus dem Internet, aus den Medien. Ja, wie soll der Verbraucher da sortieren, was wissenschaftlich belegt ist und was nicht. Und ich sage eben auch ganz ehrlich in dem Buch, was wissenschaftlich noch nicht gesichert ist, wo wir noch nicht wissen, ob dieses oder jenes der Gesundheit zuträglich ist oder nicht. Da gibt es eben auch noch Unsicherheiten. Wir haben ja vorhin zum Beispiel über das Intervallfasten gesprochen. Ja, Da gibt es eben noch Unsicherheiten, da wissen wir noch nicht. Vielleicht wird es in 2 Jahren dazu Daten geben, die belegen, dass da tatsächlich gesundheitlicher Vorteil besteht. Aber im Moment ist die Datenlage eben so, dass wir das noch nicht wissen, ob tatsächlich ein gesundheitlicher Vorteil besteht. Und solche Sachen sage ich in meinem Buch. Was wissen wir, was ist gesichert, wie zum Beispiel jetzt die Sache mit dem roten Fleisch oder auch Salz im Bluthochdruck oder andere gesundheitliche Aspekte. Und was wissen wir noch nicht? Und wie gesagt, da habe ich als Ernährungsepidemiologin eben mich ganz auf die wissenschaftlichen Daten gestützt. Und ich habe ja auch selber über die letzten 4 Jahrzehnte viele Ernährungsstudien selber gemacht und betrieben an den Universitäten, an denen ich gearbeitet habe. Und habe dadurch natürlich einen sehr guten Einblick, wo die Wissenschaft im Moment steht.
Mhm. Gibt es denn noch so einen Ernährungstrend, der vielleicht ja häufig so als wissenschaftlich gesichert rumkursiert, wo du aber ganz klar sagst, das wissen wir eigentlich noch nicht?
Also im Moment sind ja Proteine gerade mal angesagt. Ja?
Mhm,
und
ja.
Es ist vielleicht tatsächlich so, dass für bestimmte Personen, insbesondere Personen, die vielleicht einen Prädiabetes haben, ja, die, sagen wir mal, sehr sensibilisiert sind auf Kohlenhydrate, dass es tatsächlich vielleicht eine gute Sache wäre, wenn die ihren Proteinprozentsatz in ihrer Ernährung etwas erhöhen, ja, also High Protein und dann natürlich wahrscheinlich weniger Carbs. Und da gibt es aber wissenschaftlich noch keine Daten, die das belegen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für solche Personen tatsächlich von Vorteil ist, etwas mehr Proteine zu essen. Und damit beschäftigt sich zum Beispiel auch die Wissenschaft im Moment. Das ist sicherlich ein Punkt, über den man in der Zukunft noch hören wird.
Okay, das heißt aber eigentlich ist diese High-Protein-Diät nur was für sehr bestimmte Menschen und gar nicht so dieser breite Trend.
Nicht unbedingt, nein. Also wie gesagt, ich würde sagen, die Zusammensetzung aus den 3 Makronährstoffen ist eigentlich traditionell völlig korrekt. Wie gesagt, das kommt eher auf die Qualität der Nährstoffe an.
Was mich auch noch zu einer Frage bringt, die natürlich viele auch diskutieren oder die ich auch eingangs so gesagt habe, dass ich denke, dass in vielen Köpfen das noch so verankert ist, dass wenn man sich gesund ernähren möchte oder die Ernährung umstellen möchte, dass das auch immer ein sehr hoher Zeit- und auch Geldfaktor ist. Jetzt haben wir ja gesagt, eigentlich sollte es ja kein Luxus sein und ist es auch nicht, sondern es ist ganz dringend notwendig, vor allem auch präventiv. Wie siehst du das denn? Wie schafft man denn so eine Ernährungsumstellung, wenn man wenig Zeit oder auch wenig Geld hat?
Also was die Zeit angeht, da bin ich ja genau auch von betroffen, ja, weil ich in der Regel auch nicht so viel Zeit habe, jetzt mir 3 Mahlzeiten oder vielleicht sogar noch mehr am Tag zu kochen.
Ja, und sich das Brot selbst zu backen und
genau,
die
genau.
Körner zu malen,
also,
und so.
Ich backe tatsächlich meine Brötchen selber, aber die mache ich dann gleich für 2 Wochen und friere sie ein, ja. Aber ansonsten, ich koche selbst sehr selten und auch was so zum Beispiel einen Salat angeht, da gehe ich auch gerne mal zum Salatbuffet. Also ich würde mal sagen, was den Zeitaufwand angeht, wenn man nicht immer darauf bedacht ist, warm zu essen, kann man durchaus auch relativ schnell sich seine Mahlzeiten zubereiten. So ein Vollkornbrot ist ja relativ schnell zubereitet. Auch ein Müsli ist schnell zubereitet. Also von daher ist es, sagen wir mal, zeitlich überschaubar. Finanziell würde ich auch sagen, dass gesunde Ernährung muss jetzt nicht teurer sein als ungesunde Ernährung. Durchaus nicht, wenn wir mal drüber nachdenken, was Fleisch kostet. Fleisch ist ja auch ziemlich teuer. Ja.
Mhm. Ja.
Und Gemüse ist nicht unbedingt teuer. Also ich weiß jetzt nicht, warum eine gemüsebasierte Ernährung teurer sein soll als eine fleischbasierte Ernährung. Ich war heute Morgen schon auf dem Markt und habe schon Gemüse und Obst eingekauft und fand es durchaus nicht teurer. Und auch wenn man zum Discounter geht, ja, oder zum Supermarkt, kann man ja auch oft sehr gutes, frisches Gemüse dort bekommen und auch Obst. Und auch da ist es jetzt preislich jetzt keine so große Herausforderung. Noch eine andere Sache, die ich auch sehr preiswert finde und was wir in unsere Ernährung definitiv mehr einbauen sollten, sind eben Hülsenfrüchte, ja. Und Bohnen, Kichererbsen, Linsen, die sind wirklich jetzt preislich sehr, sehr günstig. Und da sollten wir wirklich sehr, sehr viel mehr davon essen, weil sie sehr viele wertvolle Ballaststoffe haben und eben die Eiweiße, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also ich denke, man kann da sowohl was die Zeit angeht, als auch was die Finanzen angeht, sich durchaus relativ einfach und auch preisgünstig gesund ernähren. Also die Basis einer gesunden Ernährung sollte immer sehr, sehr viel Gemüse sein. Wie gesagt, Hülsenfrüchte, auch Nüsse und Obst sind so die Basis einer gesunden Ernährung.
Mhm. Ja, und ich glaube, vielleicht ist das aber auch eben so ein bisschen ein leichter Trugschluss, ne, dass das unbedingt teuer sein muss, weil man das dann unbedingt High Bio oder was auch immer kaufen muss. Das ist ja gar nicht erstmal so gegeben.
Nein, es muss durchaus nicht Bio sein. Also in der Regel, insbesondere wenn man Produkte aus Deutschland erwirbt, sind die gar nicht so belastet von Pestiziden, wurde festgestellt. Aber man kann zum Beispiel auch beim Discounter ja relativ preiswert Bioprodukte bekommen, wenn man ihr das gerne möchte, ja. Aber mir ist es wichtiger, dass jemand Gemüse isst, als dass er jetzt unbedingt gleich auf Bio achtet. Es gibt einige Obst- und Gemüsesorten, die man vielleicht eher Bio kaufen möchte. Aber so als Faustregel kann man sagen, alles, was man schält an Obst zum Beispiel, braucht man nicht Bio kaufen. Also ich brauche jetzt meine Banane, die eine dicke Schale hat, oder eine Orange oder eine Kiwi oder eine Melone, die haben ja alle Schalen, die müssen jetzt nicht Bio sein, ja.
Sondern es ist dann eher sowas wie eine Weintraube,
ja,
oder
genau,
eine Tomate.
Also Weintrauben und Erdbeeren und Äpfel sind eigentlich so die, die am meisten mit Pestiziden belastet sind. Da könnte ich mir überlegen, dass ich da vielleicht eher mal zu Bio greife, ja.
Ja, okay, aber das ist ja auch gut, dass man da auch eine Varianz haben,
genau,
kann. Ne? Also dass man sagt, gut, wenn man jetzt wirklich nicht den dicksten Geldbeutel hat, dann achtet man vielleicht bei ein, zwei Obstsorten auf Bio, aber sonst muss es ja nicht unbedingt alles Bio sein.
Genau.
Ja, und teuer sein. Vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, weil wir jetzt ja auch viel über einfach Informationen gesprochen haben, die irgendwie kursieren und man eben als Verbraucherin und Verbraucher oder auch die Hörerinnen und Hörer hier von unserem Podcast sicherlich auch häufig irgendwie ein bisschen lost sind, so was, welche Informationen stimmen, was ist jetzt wirklich wissenschaftlich bewiesen, was nicht. Was gibt es denn etwas, was du dir wünschst, so in Bezug auf die Kommunikation und öffentliche Debatte von Ernährungstrends oder gesunder Ernährung generell?
Ja, wünschen würde ich mir, dass die wissenschaftlichen Studien da mehr beachtet werden und nicht irgendwas aus der Luft gegriffen wird. Oft sind ja Fehlinformationen, die eigentlich auf überhaupt keiner wissenschaftlichen Basis basieren, die da übers Internet oder über die Medien kommuniziert werden, und dass man doch mehr auf die Studienlage achtet. Also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland auch jetzt eine ganz große Bevölkerungsstudie, die Narko-Gesundheitsstudie, wo auch die Ernährung mit erfasst wird. Und die Ergebnisse solcher Studien sind einfach sehr, sehr wichtig, insbesondere was auch Ernährungsgewohnheiten und Gesundheit angeht. Und es ist leider so, dass der Verbraucher eben überschwemmt wird mit Informationen, die nicht auf wissenschaftlicher Basis sind. Deswegen würde ich mir wünschen, dass in Zukunft der Verbraucher nicht so konfrontiert wird mit zum Teil auch widersprüchlichen Informationen, wo man dann gar nicht mehr weiß, in welche Richtung man da gehen soll. Also es war ja auch kürzlich mal wieder die Rede davon, dass gesättigte Fettsäuren gar nicht so schlecht sind. Ja, das ist einfach eine Fehlinformation und es ist auch gefährlich. Ja, dann greift der Verbraucher wieder zu gesättigten Fettsäuren, weil er denkt, die sind eben doch harmlos, und das sind sie eben leider nicht. Und das kann eben zum Teil auch gefährlich werden. Ja.
Ja, gibt es denn noch weitere Quellen neben deinem Buch natürlich, wo du sagst, das sind zum Beispiel Seiten oder Absender, auf die man immer zurückgreifen kann, wenn man irgendwie wissen will, okay, das ist eine sichere Information?
Schwierig zu sagen.
Ja.
Ich würde sagen, Bücher oder Artikel, die von Fachleuten geschrieben sind, die sich sehr viel wissenschaftlich selber mit Ernährung befasst haben, davon gibt es natürlich schon einige auch, ja. Die sind sicher verlässlicher als Bücher oder Artikel, die von Laien geschrieben sind, die irgendwann mal vielleicht die Ernährung entdeckt haben und sich damit viel beschäftigt haben, aber denen im Grunde genommen das wissenschaftlich Fundierte, was Ernährung angeht, fehlt, weil sie es, sagen wir mal, beruflich auch jetzt nicht so gelernt haben, ja. Also wir haben eben das Handwerkszeug als Epidemiologen, sage ich jetzt zum Beispiel mal, oder als auch als Ernährungswissenschaftler, die guten von den schlechten Studien zu unterscheiden. Es gibt ja auch hier eine ganze Menge Studien, aber nicht alle Studien sind auch wissenschaftlich gut durchgeführt. Ja. Und als Epidemiologe habe ich mich eben auch damit beschäftigt, wie unterscheide ich eine gute von einer schlechten Studie? Ja.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt durchaus einige Fachleute, die sich da auch damit beschäftigt haben und auch Bücher oder Artikel da geschrieben haben. Aber da sollte der Verbraucher eben drauf achten. Wer sind diese Personen? Was haben die gelernt? Womit haben die sich ihr Leben lang beschäftigt? Sind es Ernährungsexperten? Ja.
Mhm.
Und ich denke, danach kann man sich auch richten.
Aber so alles, was jetzt zum Beispiel als Empfehlung von der WHO, weil an der hast du dich vorhin ja auch orientiert, kommt, das kann man schon auf jeden Fall so hinnehmen.
Absolut. Also natürlich auch, was die Weltgesundheitsorganisation publiziert oder was die empfiehlt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung natürlich auch. Ja. Also solche Organe sind natürlich auch durchaus seriös und haben ihre Informationen natürlich auch nur dann publiziert, wenn die wissenschaftlich gesichert sind, ganz klar.
Ja, aber das ist ja schon mal gut, ne, wenn man da so zwei Quellen hat, auf die man irgendwie im Zweifel auch mal zurückführen kann. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich habe wirklich noch viele neue Infos auch für mich mitgenommen. Und ich hoffe, wir haben auch so ein paar spannende Fakten hier noch verteilen können an unsere Hörerinnen und Hörern. Und ja, herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht und viel Erfolg weiterhin. Und bleiben Sie alle gesund und ernähren Sie sich so gut, wie Sie können und lassen Sie sich schmecken.
Das ist schön. Das hast du schön gesagt. Vielen Dank, liebe Karin. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen und wenn das so ist, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Da würden wir uns sehr freuen. In der nächsten Folge, also in 2 Wochen, geht es auch schon weiter mit einem tollen Thema. Es geht nämlich um den absoluten Trend Selbstoptimierung. Aber dabei eben auch die Frage, wie viel Selbstoptimierung ist eigentlich zu viel? Warum macht uns New Work manchmal krank statt frei? Es geht also wirklich ganz konkret, was ist passiert, seit wir auch hybrid arbeiten können? Und Autor, New Work, Vordenker und Kommunikationsberater Markus Albers weiß über die Schattenseiten der digitalen Leistungsgesellschaft und verrät uns, warum wir jetzt neue Räume für Ruhe, Sinn und tieferes Arbeiten brauchen und was wir tun können, um das zu schaffen. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Ein tolles Thema und sicherlich etwas, was uns alle betrifft. Und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören folgt uns bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder auch auf vital.de. Außerdem gibt es natürlich wie immer das Vital Printheft zum Reinschauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns einfach dazu eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Ich freue mich sehr, von euch zu hören oder ihr hört mich. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.